Ja, Sebastian Koch. Ich bin nicht so alt, wie ich aussehe. Verheiratet mit meiner Frau Juliane, drei Töchter. Vor einiger Zeit hat mich ein Pastor mal in seine Gemeinde eingeladen oder hat gesagt, suchte Prediger für Dienste. Ich glaube, der hatte gar keine Ahnung, wer ich bin, hat ihm irgendjemand eine Nummer gegeben, hat gesagt, ruf den mal an, der kann auch mal predigen. Ich hatte schon überlegt, ob ich ihm sage, ja, vielen Dank, ich bin Prediger bei den Mormonen. Aber gut, eigentlich hätte er mich kennen sollen, er war auch mal ein paar Dörfer weiter von mir Pastor gewesen, aber irgendwie hat er das nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber keine Angst, ich war nicht Prediger der Mormonen oder Zeugen Jehovas oder sonst irgendwas, sondern ich war mal Pastor in einer freien evangelischen Gemeinde, zuletzt in der freien evangelischen Gemeinde Iserlohn. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mal was anderes zu machen, und zwar weil, wer es wissen möchte, kann mich nachher ansprechen. Drei Damen unterhalten sich über den Rückgang der Kirchenbesucher. In unserer Gemeinde, da sitzen manchmal nur so 40 Leute, wenn es hochkommt, zusammen, entgegnet die zweite. Ach, das ist doch gar nichts. Wir sind so wenige, unsere kleine Schar im Gottesdienst, dagegen ist schon eine Fußballmannschaft eine große Gruppe. Sagt die dritte, bei uns ist es noch viel schlimmer. Unsere Gemeinde ist so klein, immer wenn der Pastor sagt, geliebte Gemeinde, werde ich rot. Geliebte Gemeinde. Ich hoffe, keiner wird rot, wenn ich heute über das Thema Liebe spreche. Denn, wie der Witz zeigt, gibt es ja beim Thema Liebe doch so einige Missverständnisse, wenn man das Wort Liebe oder geliebt in den Mund nimmt. Ich meine, keiner würde glauben, dass ich in die 90-jährige Nachbarin verliebt bin, nur weil ich ihr vielleicht zu Ostern eine Karte schreibe mit den Worten Liebe Frau Meier. Und keiner würde auf den Gedanken kommen, dass ich eine Liebesbeziehung zu einer Kollegin hätte, nur weil ich auf die Frage, ob ich nachher mit in die Kantine komme, sage, liebend gerne. Es gibt, finde ich, so viele Missverständnisse, wenn es um die Liebe geht, dass es wohl sinnvoll ist, mit einigen aufzuräumen. Und das gilt eben nicht nur, wenn es um unser romantisches Verständnis von Liebe geht, sondern vor allen Dingen, wenn es um unser christliches Verständnis von Liebe geht. Und darum habe ich auch der Predigt mal den Titel Ein Liebesmissverständnis gegeben. Es geht also darum, wie wir das Thema der christlichen Liebe missverstehen. Mancher denkt es vielleicht auch so, wie es am Anfang, als hier diese Begrüßungsfolie war, da stand der Titel der Predigt auch schon, da stand ein Liebesmissverständnis, also ein Adjektiv, ein Liebesmissverständnis. Das sind zwei Substantive. Ein Liebesmissverständnis. Man könnte aber auch so denken, wie bei der Begrüßungsfolie. Ach, was für ein Liebesmissverständnis. Und es ist einem eigentlich ganz lieb, dass man so das ein oder andere Missverständnis hat, wenn es um die Liebe geht. Oder man könnte es so betonen, ach du Liebesmissverständnis. Ja, und es wird einem vielleicht bewusst, oh, das ist vielleicht gar nicht ganz so gut, was wir da an Missverständnissen über die Liebe mit uns rumschleppen. Und ich wünsche mir, dass wir einfach da mal so ein bisschen neu ins Nachdenken drüber kommen. Warum komme ich auf dieses Thema? Natürlich, sicherlich deshalb, weil die Bibel voll ist vom Thema Liebe. Fast alles dreht sich um das Thema Liebe. Ungefähr 1200 Mal kommen in der Bibel die Begriffe lieben oder Liebe vor. Ich habe ungefähr 42 Verse so beim groben durchlesen oder überschlagen, ausmachen können, wo die Bibel ganz ausdrücklich davon spricht, dass Gott seine Menschen liebt, der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ganz zu schweigen natürlich von den unzähligen Versen, wo es darum geht oder beschrieben wird, wie sehr Gott uns liebt oder wie Gott uns in Liebe begegnet. Die Bibel spricht sogar davon, dass Gott Liebe ist. Er ist die Liebe in Person. Also wenn jemand die Liebe wäre oder man die Liebe darstellen würde, dann müsste man sie mit Gott darstellen. Und die gesamte Heilige Schrift von Anfang bis Ende erzählt davon, dass Gott alle Menschen liebt. Gott liebt alle. Das ist übrigens nicht ganz so selbstverständlich, wie wir meinen. Denn zum Beispiel von Allah wird gesagt, an unterschiedlichen Stellen im Koran, wen er eben nicht liebt oder sogar hasst. Unser Gott dagegen liebt alle Menschen. Ja, und ich buchstabiere das nochmal. Alle. Alle. Wirklich alle. Egal ob gut oder böse, dick oder dünn, arm oder reich, klein oder groß, Mann oder Frau, alt oder jung. Gott liebt alle Menschen. Er hat die Welt sogar so sehr geliebt, dass er beschloss, als Mensch auf diese Welt zu kommen, um für uns Menschen sich am Kreuz zu opfern, um damit ein für alle Mal die Schuld für uns Menschen zu begleichen und die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, auf seine Kappe zu nehmen. Ich glaube, deswegen trage ich auch so gerne Kappen, weil ich mich immer daran erinnere, Gott hat alles auf seine Kappe genommen. Also das ist der Grund, warum ich heute über das Thema Liebe predige und auch, weil die Jahreslosung, ich habe schon gesehen, die Jahreslosung sich um das Thema Liebe dreht, von der Liebe spricht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Und ich glaube, sofort haben wir wieder diese Bilder im Kopf vom liebenden Vater im Himmel, der dem verlorenen Sohn so voller Liebe entgegenläuft. Oder von Jesus, der allen Menschen in Liebe begegnet. Ja, und der sich aus Liebe schlagen, bespucken, foltern und kreuzigen lässt. Oder wir denken vielleicht an die Geschichte vom barmherzigen Samariter, ja, der sich so mit Liebe und Hingabe diesem Überfallenen widmet. Und vielleicht fallen uns auch sofort Menschen ein, die wir kennen, Christen, die so Vorbilder sind für uns, die so liebe Dinge tun und so voller Liebe sind, so für andere. Und dann haben wir all diese Bilder im Kopf und dann rattert es so bei uns in der Birne und dann überlegen wir, ja, wie kann ich das denn jetzt schaffen, dass alles so, was ich im Alltag tue, wirklich in Liebe geschieht? Und ich bin mir sicher, dass wir uns dabei so einigen Missverständnissen über die Liebe gar nicht bewusst sind. Es beginnt schon damit, dass dieser Vers, wie immer bei vielen Losungen, aus dem Zusammenhang gerissen ist und dieser Zusammenhang das Ganze in einem anderen Licht erscheinen lässt. Da lesen wir nämlich im Vers vorher, wachet, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark. Haben wir eben auch gesungen, seid mutig und stark. Mike Müllerbauer, einer meiner Lieblings-Kinderlobpreis-Liedermacher. Also, wacht, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark und dann erst am Ende dieser Mahnungen kommt dann der Vers, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Und das bringt mich zum ersten Missverständnis, das ich gerne gerade rücken möchte, denn entgegen einer weit verbreiteten Annahme lässt sich sagen, Liebe ist nichts für Weicheier. Liebe ist nichts für Weicheier. Liebe, das hat oft so einen schnulzigen Klang. Es wirkt so rosamunde pilchermäßig, so rosarot, ja. Und auch wir Christen, wir meinen oft, dass Liebe so eine weiche, sanfte Sache ist. Aber der Vers der Jahreslosung, oder der Vers vor der Jahreslosung genauer gesagt, macht deutlich, dass in Liebe zu handeln eben nicht bedeutet, dass wir uns wie Weicheier benehmen müssten. Wer in der Liebe Gottes lebt, der ist trotzdem wachsam gegenüber den negativen Einflüssen dieser Gesellschaft. Und er soll trotzdem fest im Glauben stehen und sich eben nicht durch die säkulare Umgebung verunsichern lassen. Lieben heißt eben auch, sich dem Druck einer heidnischen, weltlichen, säkularen Gesellschaft und ihrer gottlosen Praktiken zu widersetzen. Stark zu sein, mutig zu sein. Das Problem der Korinther, an die Paulus da schreibt, war ja gerade, dass sie meinten, es sei ein Zeichen der Liebe, dass sie eben auch ganz krasse Dinge in ihrer Gemeinde tolerierten. Sie tolerierten an der Stelle, wo sie eigentlich hätten streng sein sollen, und auf der anderen Seite waren sie da intolerant oder lieblos, wo sie eigentlich manns genug hätten sein sollen, Arme und Schwache mit Nachsicht zu behandeln. Sie fielen also auf beiden Seiten vom Pferd, kann man sagen. Es stimmt. Liebe ist sanft, aber sie ist auch mutig. Vielleicht kommt darum das Wort sanftmütig manchmal in diesem Zusammenhang vor. Sanftmütig. Als Pastor habe ich mich nach den Gottesdiensten immer auch am Ausgang aufgestellt und den Leuten so die Hand gegeben, so zur Verabschiedung. Nach Corona macht man das wahrscheinlich nicht mehr, ist jetzt irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen ausgestorben. Aber ich kann mich erinnern, in einer Gemeinde, da gab es so zwei sehr beeindruckende, für mich nachhaltig beeindruckende Händeschüttler, wollen wir es mal sagen. Die eine war eine Frau, die hatte so eine extrem weiche, fast wappelige Hand. Ich sag mal, dagegen ist Wackelpudding hart wie Beton. Die war so weich, ich hatte immer das Gefühl, da sind überhaupt gar keine Knochen in der Hand. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Jedes Mal hatte ich Angst, wenn die mir die Hand gibt, ich mache da irgendetwas kaputt, wenn ich da zudrücke. Ich fand das wirklich sehr unangenehm, dieser Frau die Hand zu geben. Dann gab es noch einen anderen Händeschüttler, einen Mann der gleichen Gemeinde. Wenn der mir zur Verabschiedung die Hand gab, dann dachte ich, jemand würde meine Hand in so einen Schraubstock reinzwängen und dann kräftig zudrehen. Aber so richtig, ja. Der Händedruck, der war so hart, der hätte aus einem Amboss noch den Saft rausgedrückt. Und dann gab der mir auch so richtig schön lange die Hand und ich habe dann immer so genickt und versucht, die Schmerzensschreie zu unterdrücken und die Tränen so in meinen Augen drin zu halten. Richtig. Das war auch unangenehm. Genauso unangenehm eigentlich auch, diesem Mann die Hand zu geben wie der Frau. Liebe ist nichts für Weicheier. Sie ist aber auch nichts für harte Hunde. Liebe ist weder weich und schwach, noch hart und angriffig. Liebe ist sanft. Sie ist aber auch mutig und stark. Also kein Missverständnis. Gottes Liebe gilt natürlich auch Weicheiern und harten Hunden. Aber ich glaube, sie macht jedes Weichei stark und jeden harten Hund ganz sanft. Nun zum zweiten Missverständnis, das wir gerade rücken müssen heute Morgen. Denn obwohl wir es vielleicht anders gelernt haben, muss man wissen, Liebe kann auch Nein sagen. Liebe kann auch Nein sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es manchmal total schwer, Nein zu sagen, wenn jemand zu mir kommt. Vor allen Dingen dann, wenn jemand irgendwie Hilfe braucht. Ich habe das so gelernt. Aus Liebe sagt man irgendwie nicht Nein zu seinem Nächsten. Das gehört sich nicht so ganz. Also wie gesagt, vor allem, wenn jemand um Hilfe bittet. Stellt euch vor, der Verletzte im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, ja, der hätte den Samariter da so mit letzter Kraft angefleht, hilf mir, ich bin verletzt. Und er wäre so vorbeigegangen und gesagt, nein, und wäre weitergegangen. Das wäre nicht so nett gewesen, oder? Außerdem hätte sich der barmherzige Samariter oder der unbarmherzige Samariter in diesem Fall strafbar gemacht. Nach Strafgesetzbuch Paragraph 323c ist es nämlich verboten, ja, kann man wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt werden. Und ich glaube, wir Christen denken oft, dass es so eine fromme Art der unterlassenen Hilfeleistung gibt. Und wir niemals Nein sagen dürfen, wenn wir um Hilfe gebeten werden. Ist ja klar, so ist das ja auch mit der Liebe gemeint, oder? Aber diesen Zahn, den muss ich euch heute Morgen ziehen. Natürlich müssen wir Menschen helfen, wenn Gott sie uns so vor die Füße legt, wie den Verletzten, dem barmherzigen Samariter, ist klar. Sonst würden wir uns auch strafbar machen sogar. Das ist selbstverständlich. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch Jesus, der selbst mal Nein sagt. In Markus 1, könnt ihr gerne mal nachlesen. Da wird uns geschildert, wie Jesus in Kapernaum ganz viele Wunder tut, ganz viele Menschen heilt, alle Kranken, ja, da war ordentlich was los. Die haben bis zum Abend, brachten die alle irgendwie, das ganze Ort brachten sie alle Kranken zu ihm da vor die Tür. Die ganze Stadt, wörtlich, war vor seiner Tür versammelt. Ja, stellt euch vor, ganz Wetter vor eurer Tür. Schnitt. Abend, am nächsten Morgen, früh begibt Jesus sich dann hoch auf einen einsamen Berg zum Beten. In der Zwischenzeit schienen die Leute schon wieder irgendwoher Leute hinzukarren. Ich weiß gar nicht, wo sie die ganzen Leute aufgesammelt haben und karren die wieder alle dahin. Die Jünger sind da, denken so, oh Mist, hier sind wieder so viele Kranke, was machen wir jetzt, wo ist Jesus auf dem Berg, schnell hoch. Jesus, komm schnell, die Leute, ganz viele Leute, die brauchen Hilfe, du musst schnell kommen. Und was sagt Jesus? Lasst uns woanders hingehen, damit ich auch da noch predigen kann. What? Er soll zu den Hilfsbedürftigen, zu den Kranken, zu denen, die wirklich seine Hilfe brauchen, ignoriert das einfach und geht woanders hin. Das bedeutet nichts anderes, als dass Jesus in dieser Situation Nein sagt. Er sagt Nein. Und das ist ziemlich ungewohnt für unsere Ohren, aber es ist so. Und Jesus tut das natürlich auch nicht ohne guten Grund. denn Jesus hatte ein höheres Ziel. Jesus wollte eben nicht nur den wenigen Menschen in Kapernaum seine gute Botschaft weiterbringen. Und er wollte ihnen auch nicht nur dadurch dienen, dass er sie irgendwie heilt. Jesus musste auch noch an andere Orte gehen, anderen Menschen begegnen, andere Wunder tun und dadurch immer mehr Richtung Jerusalem kommen und seiner Bestimmung entgegengehen. Sein Nein gegenüber den Menschen da in Kapernaum, die auf ihn warteten, an die Unmengen an Hilfsbedürftigen, war ein Ja zu Gottes Weg für ihn. Auch Petrus und die anderen Apostel haben Nein gesagt, als es darum ging, dass sie die armen Witwen in Jerusalem versorgen sollten. Nicht, weil sie das grundsätzlich für so eine blöde Idee hielten, arme Witwen zu versorgen und mit Essen, ja, sondern eben einfach, weil sie es nicht für ihre Aufgabe hielten. Denn Gott hat ihnen eine andere Aufgabe gegeben. Es wäre Verschwendung gewesen, Leute wie die Apostel einfach die Aufgabe zu verteilen, so eine Art frommes Lieferando zu sein für die armen Witwen. Nein, es ist nicht unsere Aufgabe. Und um ihre eigentliche Aufgabe auszuführen, müssen Christen gerade aus Liebe manchmal auch Nein sagen. Auch Gemeinden müssen manchmal, um ihre eigentliche Aufgabe zu erledigen, zu anderen Dingen Nein sagen. Na? Wollt ihr als Gemeinde nicht gerne auch noch einen christlichen Häkelkreis ins Leben rufen? Und eine Arbeit mit Migranten aus Papua-Neuguinea? Daneben noch eine Selbsthilfegruppe für anonyme Christen? Ein Nachbarschaftsfestkomitee, ein Stadtteil-Diakoniekreis, eine Gesprächsgruppe für Endzeitfragen, eine ökumenische Allianz Gebets-Worships-Abendwoche und noch so ein paar andere Gruppen und Kreise. Wirklich, denkt mal drüber nach. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr das alles auch habt. Ganz sicher. Steve Jobs, der Mann, der uns dieses Gerät hier, das iPhone, beschert hat und noch andere Apple-Produkte, dieser Mann sagte einmal, deciding what not to do is as important as deciding what to do. Also zu entscheiden, was man nicht tut, wozu man Nein sagt, ist genauso wichtig wie das, wozu man Ja sagt oder was man tut. Liebe kann auch Nein sagen. Nicht, weil sie generell keinen Bock hat, irgendwas zu tun, sondern weil sie genau weiß, dass sie nicht alles tun kann und dass sie entscheiden muss, wozu sie Ja und wozu sie Nein sagt. Und ein Grund, warum die Liebe manchmal Nein sagt, deutet auf das dritte Missverständnis, das ich gerade rücken möchte. Denn obwohl Jesus uns auffordert, unseren Nächsten zu lieben, gilt für uns außerdem, Liebe sorgt auch für sich selbst. Stellen wir uns nochmal diese Situation vor, in der der barmherzige Samariter kommt. Da liegt auf dem Weg zwischen Jerusalem und Jericho ein von Räubern überfallener, schwer misshandelter, schwer verletzter Mann. Samariter geht hin, leistet erste Hilfe, versorgt seine Wunden, verbindet sie, dann setzt er den Mann auf sein Reittier, bringt ihn zur nächsten Herberge, versorgt ihn dort, kümmert sich Tag und Nacht um diesen Mann. Jede Nacht sitzt er an seinem Bett, wischt ihm den Schweiß von der Stirn, legt ihm kühle Lappen drauf, hält seine Hand, tagsüber füttert er ihn, vorsichtig mit Suppe wechselt die Verbände. Viele Wochen und Monate kümmert er sich bis zur Selbstaufgabe um diesen verletzten armen Mann, bis er selbst ein Burnout hat und in die Klinik von Jericho eingeliefert wird. Ich glaube, ganz so lief die Geschichte nicht ab, wer sie kennt. Genau genommen ist der Samariter nur eine Nacht mit in der Herberge geblieben und ist dann am nächsten Morgen weitergezogen. Ja, nachdem er dem Wirt Geld gegeben hat, damit der diesen Mann weiterversorgt, auch mit der Aussicht auf mehr Geld, wenn er zurückkehrt, falls es dann nicht gereicht hat. Aber er musste weiter. Vielleicht hat er geschäftlich zu tun, keine Ahnung. Oder er war zu einem Familienbesuch unterwegs. Vielleicht hat er auch ein Date gehabt. Wir wissen es nicht, wir haben keine Ahnung. Aber er musste weiter. Und die Liebe zum Nächsten bedeutet nicht, dass wir uns dabei selbst vergessen müssten. Wer liebt, sorgt auch für sich selbst. Denn das sogenannte Doppelgebot der Liebe, Gott und den Nächsten zu lieben, ist eigentlich ein Trippelgebot. Das wird leider oft vergessen. Nämlich Gott, den Nächsten und mich selbst zu lieben. Das gehört zusammen. Trotzdem denken viele Christen, sie müssten sich tatsächlich bis zur Erschöpfung für andere aufopfern. Das gibt es ehrlich gesagt auch im sozialen Bereich oder wer so im medizinischen Bereich, im Krankenhausbereich oder sonst irgendwo im Pflegebereich arbeitet, da gibt es das ganz genauso, nicht nur im frommen Bereich. Dabei hat sogar Jesus sich selbst geliebt. Überlegt mal, könnten wir uns vorstellen, dass Jesus sich selbst nicht geliebt hat oder sich selbst gehasst hat? Eigentlich total unsinnig. Warum fällt es uns oft so schwer, uns selbst zu lieben? Jesus hat sich selbst geliebt und deshalb hat er auch für sich selbst gesorgt und seine ganzen eigenen Bedürfnisse ernst genommen. Nachzulesen in Markus 4. Jesus gönnt sich im heftigsten Sturm, den man sich vorstellen kann, auf dem See Genezareth, eine Mütze Schlaf, während seine Jünger ums Überleben kämpfen. Einfach, weil sein Körper total erschöpft war. Er braucht es. Und Liebe sorgt eben nicht nur für den anderen, sondern Liebe sorgt auch für sich selbst. Als Viertes ist Liebe auch etwas, das uns vielleicht ein bisschen erschreckt. Denn das hätten wir so nicht gedacht, aber Liebe ist manchmal auch erschreckend ehrlich. Liebe ist manchmal auch erschreckend ehrlich. Vielleicht kennt ihr die Begebenheit, als Jesus seinen Jüngern verklickert, dass er nach Jerusalem gehen und dort sterben müsste. Dreimal macht er das. Und einmal, als er das tut, nimmt ihn Petrus so beiseite und schimpft ihn. Lesen wir, er schimpft ihn regelrecht aus. So ein Quatsch, Jesus. Auf keinen Fall. Das wird dir nicht passieren. Nee, nee, nee. Du wirst nicht sterben. Und die Antwort, die Jesus Petrus daraufhin gibt, die erschreckt uns vielleicht in ihrer Ehrlichkeit ein bisschen. Jesus antwortet Petrus: Geh weg hinter mich, an deinen Platz, du Satan. Du willst mich von meinem Weg abbringen. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Geh weg hinter mich, du Satan. Also ich glaube, mit diesem Satz könnte man auf jeder Party die Stimmung kippen lassen. Ja? Also wenn man das so in so einem Großraumbüro, wo man arbeitet, raushauen würde, so einen Satz, ja, dann wird es auf einmal so still werden, da könnte man die Bakterien atmen hören. Also wirklich krass. Aber auch hier gilt wiederum, Jesus hatte ein Ziel, nämlich die Welt durch seinen Tod zu retten. Und der sein Gegner in diesem Fall war, ihn davon abhalten wollte, das war der Teufel. Es ist also hart, aber auch ehrlich, dass Jesus Petrus hier den Spiegel vorhält und ihm sehr deutlich macht, dass er gerade ein Werkzeug des Teufels ist, in dem, was er tut und sagt. Vielleicht finden wir das aber eher unangemessen, so mit anderen in dieser erschreckend deutlichen Weise ehrlich zu sprechen. Kann ich verstehen. Das ist vielleicht auch unangemessen. Dann können wir vielleicht einfach dieses Wort erschreckend streichen. Dann steht da aber, Liebe ist manchmal auch ehrlich. Das passt auch nicht mehr so ganz so, als ob Liebe manchmal ehrlich und manchmal unehrlich wäre. Also müssen wir das auch noch streichen, dieses manchmal auch. Dann steht da, Liebe ist ehrlich. Jetzt weiß ich nicht, ob uns das unbedingt weiterhilft, wenn wir das so formulieren. Liebe ist ehrlich. Ich muss ganz schön schlucken, wenn ich das lese, weil ehrlich gesagt frage ich mich, bin ich denn wirklich immer so ehrlich mit meinen Mitmenschen? In der Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde? Unsere Firma hat im letzten Jahr schon eine neue Vision präsentiert. Vision Statement, Mission Statement, Werte, auch Führungsprinzipien für die nächsten Jahre, eine Strategie rausgebracht. Und diese Vision und diese Werte, die haben mich total begeistert, eigentlich uns alle. Ja. Das war richtig super, richtig spitze, richtig ermutigend. Die Strategie, das war dann schon etwas trockener. Aber das Schlimmste war eigentlich so ein weltweites Online-Meeting, so mit vielen hunderten Leuten, wo dann über unsere Strategie gesprochen wurde und PowerPoint-Folien gezeigt wurden, die diese Strategie deutlich machen sollten, die total pickepacke vollgeschrieben waren, auch noch mit englischen Begriffen, total undurchsichtlich und unverständlich. Schon nach den ersten Sätzen habe ich irgendwie abgeschaltet. Das sah dann ungefähr so aus. Ja. So, also es ist nicht original, das dürfte ich ja gar nicht zeigen, das habe ich irgendwo im Internet gefunden, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja. Wir saßen dann abends mit so ein paar Kollegen in der Kneipe und haben dann darüber gesprochen und ich merkte, den anderen geht es auch so, die waren richtig, richtig begeistert, auch von dieser neuen Vision und von diesen Werten. Das fanden wir richtig, richtig klasse alle, aber die einhellige Meinung war auch, dass diese Präsentationsstrategie, diese trockene, langweilige Vermittlung, dass das echt furchtbar war. total daneben und dass das eigentlich vergebliche Liebesmühe war. Ich fragte mich, obwohl jetzt einer von denen den Mut gehabt hätte, den beiden aus unserer Geschäftsführung, unserem CIO, unserem CDO, dazu mal ein ehrliches Feedback zu geben. Mal ganz ehrlich zu sagen, wie sie das erlebt haben und was sie sich eigentlich gewünscht hätten, wie sie das hätten besser machen können. Zumal wir uns auch als Firma eine Feedback-Kultur auf die Fahne geschrieben haben. Ob sie so ehrlich gewesen wären? Liebe ist ehrlich, manchmal auch erschreckend ehrlich. Wie sieht das bei euch in der Gemeinde aus? Gebt ihr einander ehrlich Feedback? Wenn jemand zum Beispiel nicht, ich greife das jetzt mal als Beispiel raus, ohne Anwesende damit jetzt zu meinen, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht die Gabe der Gottesdienstleitung hätte, würdet ihr das ehrlich sagen, liebevoll, ehrlich? Was nützt es jemandem, wenn der sich hier vorne abquält und abstottert und alle anderen quälen sich auch und der hier vorne, der tut das, weil er meint, er tut es aus Liebe für die anderen und die anderen hören zu und denken auch, sie tun es aus Liebe für den, der da vorne steht und alle tun es aus Liebe und ich als Außenstehender denke mir, was hat das denn mit Liebe zu tun, wenn alle sich abquälen? Geschieht das dann wirklich aus Liebe? Oder wäre es nicht vielleicht eher ein Zeichen der Liebe, wenn wir auch in der Gemeinde ehrlicher miteinander umgehen würden, liebevoll Feedback geben würden? Weil der Platz von jemandem vielleicht woanders besser ist und jemand seine Gaben an einem anderen Ort vielleicht besser ausüben kann und alle wären eigentlich am Ende zufriedener und glücklicher. Dazu führt liebevolle Ehrlichkeit. Das vorletzte Missverständnis, das ich gerne gerade rücken möchte, hängt so ein bisschen damit zusammen, denn entgegen unserer Meinung, wir müssten als Christen alles schweigend ertragen, meine ich, Liebe erträgt alles, aber sie erduldet nicht alles schweigend. Das ist wieder so ein typisch christliches Missverständnis. Als ob man als Christ einfach alles erdulden müsse. Schweigend. Heißt es ja auch in Jesaja 53, Vers 7, prophetisch im Blick auf Jesus, er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Okay. Und dann hören wir vielleicht auf einer der vielen Hochzeiten noch das Hohelied der Liebe aus 1. Korinther 13. Wer war schon auf einer Hochzeit, wo 1. Korinther 13 vorgelesen wurde? Das Hohelied der Liebe, die Liebe ist langmütig und genau. Ganz. So, dann hören wir das und hören wir dann den Satz, die Liebe erträgt alles. Okay. Hat alles widerspruchslos ertragen, die Liebe erträgt alles. Aha, damit ist es für uns klar. Als Christen müssen wir uns alles gefallen lassen und schweigend erdulden. Und dann schlagen wir die Bibel auf, Johannes 18, und lesen von Jesus, bald werden wir es ja lesen in der Osterzeit, der vor den Hohen Rat geführt wird, und einer der Diener dort schlägt ihn ins Gesicht, ja, weil er seiner Meinung nach den Hohen Priester frech geantwortet hatte. Und was tut Jesus? Die Klappe halten? Das Unrecht schweigend erdulden? Nein, bei weitem nicht. Jesus antwortet diesem Mann: Wenn ich etwas Unrechtes getan habe, dann beweise es mir. Wenn nicht, warum schlägst du mich dann? Warum schlägst du mich? Warum? Die Liebe erträgt alles, aber sie muss eben nicht alles schweigend erdulden. Selbst Jesus hat Menschen ganz ehrlich mit dem konfrontiert, was sie getan haben, was sie ihm getan haben. Er hat nicht alles einfach kommentarlos hingenommen. Unrecht bleibt Unrecht. Und Unrecht muss auch widersprochen werden. Ich zum Beispiel hätte mir gewünscht, dass die Straßen nach dem Überfall der Hamas auf Israel nicht voll von Pro-Palästina-Demonstranten, sondern voll gewesen wären von Christen, die gegen Hass, Terror und Gewalt protestiert hätten und ihre Solidarität mit Israel klar zum Ausdruck gebracht hätten. Das ist unser Erbe. Geschichtlich von unserem Land her und auch von unserer Religion. Als Tipp vielleicht nur, wer sich damit mal beschäftigen würde, ein gutes Buch, was ich vor kurzem gelesen habe, Nie wieder, schon wieder, von Michael Wolfsohn. Alter und neuer Antisemitismus. Sehr lehrreich und hilfreich. Das hätte ich mir gewünscht. Widerspruch. Nicht nur einfach da mitmachen, wo alle mitmachen, Demonstration gegen die AfD, sondern mehr. Mehr wissen, was Antisemitismus wirklich ist und wo er vorkommt und was das bedeutet. Widerspruch. Ja, nicht alles schweigend erdulden. Auf der anderen Seite würde ich mich schon freuen, wenn wir es zumindest in unserem Leben hinkriegen würden, auch mal Widerspruch zu leisten, wenn etwas Böses passiert, wenn jemand uns etwas antut und Menschen zu konfrontieren mit Unrecht. Okay, sorry, dass ich euch so lange hier aufhalte. Das letzte Missverständnis. Das ist so eine Neigung von vielen, die hier gerade gerückt wird. Liebe entmündigt den anderen nicht. Wir oft meinen, wir wüssten es besser als die anderen. Es gibt so eine tolle Geschichte in der Bibel, wo Jesus dem blinden Bartimäus heilt. Eine meiner Lieblingsgeschichten. In dieser Geschichte gelingt es, dem blinden Bartimäus irgendwann trotz Widerständen zu Jesus hinzugelangen. Und Jesus, der schon lange in Israel unterwegs war und der schon viele Menschen mit den unterschiedlichsten Krankheiten, lesen wir ja schon, mit den unterschiedlichsten Krankheiten und Gebrechen geheilt hat, der steht nun Bartimäus gegenüber. Der blinde Bartimäus, dem heilenden Jesus. Und jedem von uns, jedem, der das liest, ist sofort klar, warum der Blinde zu Jesus kommt. Auch Jesus muss das natürlich klar sein. Trotzdem stellt Jesus die bemerkenswerte Frage: Was soll ich für dich tun? Hä? Jesus, also jetzt mal ehrlich, also was ist das für eine Frage? Und ich glaube, viele von uns Christen, wir hätten den blinden Bartimäus heute geheilt. Oh, sei geheilt und wären weitergegangen. Ja, einfach mal so. Nicht so Jesus. Jesus entmündigt die Menschen nicht. Er entscheidet nicht einfach für sie, was gut ist und handelt dann dementsprechend, ohne ihr Einverständnis. Auch wenn es klar auf der Hand zu liegen scheint, was Bartimäus will, respektiert Jesus ihn als reifen, mündigen, erwachsenen Menschen, der selbst entscheiden kann, was er will und was er nicht will. Wie oft entscheidest du für andere? Wie oft glaubst du, besser zu wissen, was für den anderen oder die andere gut und richtig ist? Und handelst dann einfach dementsprechend? Wie oft stülpen auch wir als Christen und Gemeinden anderen etwas über, weil wir meinen, wir wüssten ja ganz genau, was für den oder diese Gruppe richtig ist und was die wollen und was nicht. Liebe entmündigt den anderen nicht. Sie entscheidet nicht einfach für den anderen. Ganz wichtiger Satz, Liebe fragt. Liebe fragt, ein ganz einfaches Prinzip. Liebe fragt. Sie lässt dem anderen die Entscheidung. Sie respektiert, dass der andere eine ganz eigenständige Person ist, die eben Ja und sogar als Christ auch Nein sagen kann. Es gibt da so eine ganz interessante Frage in diesem Zusammenhang, nämlich die Frage, was ist das Gegenteil von gut? Antwort, gut gemeint. Gut gemeint, ja, das ist das Gegenteil von gut. Ihr Lieben, lasst es uns nicht einfach nur aus Liebe gut meinen mit anderen. Sondern lasst uns Liebe aus Liebe das Richtige tun. Und dazu muss man meistens die, die es betrifft, auch mal fragen. Ihr Kinder, wie stellt ihr euch denn eigentlich Gemeinde vor? Wie stellt ihr euch euren Sonntag vor in der Gemeinde? Möchtet ihr am Anfang mit dem Gottesdienst sitzen und so langweiligen Lieder und Ansagen hören? Möchtet ihr das oder wollt ihr vielleicht lieber direkt in euren richtig spannenden, actionreichen Kindergottesdienst gehen? Wie stellt ihr es euch denn vor, ihr Kinder? Sagt ihr doch mal. Und ihr jungen Leute, was haltet ihr denn eigentlich von der Idee, wenn wir in unserer Gemeinde wieder einen Chor gründen und hier wieder so eine Orgel aufbauen und dann jeden Sonntag wieder Paul-Gerhardt-Lieder gespielt werden und der Chor jedes Mal singt? Fändet ihr es gut oder hättet ihr es lieber, wenn wir mehr fördern, dass wir Bandmusik haben, dass wir Musiker fördern? Vielleicht auch mal jemanden anstellen, der hier mal ein bisschen mehr Rambazamba macht. Was wollt ihr denn, ihr jungen Leute? Sagt ihr doch mal, was wünscht ihr euch denn? Oder liebe XY, wie kann ich dir helfen? Was würdest du dir denn wünschen? Reicht es dir, dass ich immer nur frage, ob ich mal für dich beten soll und dir den Segen Gottes zusprechen soll? Oder hättest du lieber, dass ich einfach mal meine Klappe halte und du dich auskotzen kannst? Was wünschst du dir denn? Was sind deine Bedürfnisse? denke, dass es noch unendlich viel über unsere Missverständnisse zum Thema Liebe zu sagen gäbe. Und ihr merkt schon, da hängt mein Herz dran, Dinge gerade zu rücken, auch andere Perspektiven aufzuzeigen. Aber ich habe schon meine Zeit überzogen. Also sollen diese Punkte erstmal reichen. Liebe ist nichts für Weicheier. Liebe kann auch Nein sagen. Liebe ist manchmal auch erschreckend ehrlich. Liebe sorgt auch für sich selbst, habe ich eins übersprungen. Liebe ist manchmal auch erschreckend ehrlich. Liebe erträgt alles, aber sie erduldet nicht alles schweigend. Und Liebe entmündigt den anderen nicht. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns, dass du die Liebe in Person bist, lieber Vater, und dass du auf die Welt gekommen bist und dass du uns in Person gezeigt hast, was es heißt zu lieben und dass wir bei dir sehen, dass Liebe eigentlich viel vielfältiger ist, als das, was wir oft für Liebe halten und dass Liebe auch mutig ist und stark, dass Liebe auch Nein sagen kann, dass Liebe ja auch dem anderen die Entscheidung lässt, auch wenn es ihr schwerfällt, den anderen ziehen zu lassen, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst, was wahre Liebe ist und dass wir uns hilfst, diese wahre Liebe ja für uns zu haben selbst, aber auch für unsere Nächsten und auch für unsere Gemeinde, und dass wir immer mehr lernen, uns in deiner Liebe zu leben. Segne du uns, segne diese Gemeinde, gebrauche du uns, erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du da bist. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen.